Und zwar von Kapitel 2, von Vers 5 ab Vers 11. Wir haben hier im 2. Petrus, Kapitel 2, eine Festlegung, was mit denen geschieht, die nicht errettet werden nach der Lehre des Wortes Gottes. Und wenn wir jetzt in Vers 5 zum nächsten Thema übergehen, und zwar redet hier Gottes Wort von der alten Welt, dann bezieht sich das und das ausschließlich auf den Vers 4, wo es heißt, denn wenn Gott Engel, welche gesündigt hatten, nicht verschonte. Wir hatten das in der letzten Stunde, dass Gott die Engel, die ebenso Geschöpfe aus der Hand Gottes sind, nicht verschonte, wenn sie sündigten. So wird er also auch nicht verschonen, solche, die gesündigt haben, in der alten Welt, sondern allein Noah, den Prediger der Gerechtigkeit. Noah war der Einzige, und zwar mit 8 Seelen insgesamt, die dem Gericht entgingen, weil Noah das Zeugnis hatte, gerecht zu sein. Und zwar nicht von Menschen, sondern von Gott. Nun sagt Gottes Wort, wenn Gott auch die Engel, die da sündigten, nicht verschonte, dann verschonte er auch die Menschen in der alten Welt nicht. Aber damit wird offenbar, dass Noah mit diesen 8 Seelen errettet wurde. Wir haben nun ebenso in Hebräer Kapitel 2 Vers 16 die Mitteilung, dass Gott fürwahr sich nicht der Engel annimmt. Gott nimmt sich, halte das für Wahrheit, nicht der Engel an. Es gibt solche Sonderlehren, die lehren auch, dass Gott sich dennoch der Engel annehmen würde. Aber die interessieren uns nicht, weil Gottes Wort sich für solche Lehren nicht interessiert. Gottes Wort sagt, er nimmt sich nicht der Engel an. Hebräer 2, Vers 16. Und damit wird gleichzeitig offenbar, dass er sich auch nicht der anderen, der Unversöhnten und Unerretteten annimmt. Warum nicht? Weil sie die von Gott gegebene Errettung vernachlässigt haben. Deshalb nimmt er sich ihrer nicht an. Alle Menschen stehen im Bezug der Entscheidung vor Gott und zu der von Gott benannten Gerechtigkeit, unter der auch dieser Noah zählte, wurde deshalb für gerecht erkannt, weil er Gott und sein Wort anerkannte, denn Gott hatte zu ihm geredet. Das ist nichts anderes als jenes, was wir auch heute haben. Wer heute nicht zu Jesus kommt, ist verloren, weil Gott in heutiger Zeit die Rettung und die Errettung nur in Jesus bestimmt hat. Alle Menschen, die nicht in Jesus zum lebendigen Glauben kommen, sind und bleiben verloren, weil es in der Gnadenzeit keine andere Rettungsmöglichkeit als die unseres Herrn Jesus Christus gibt. Bei Noah lag es ein klein wenig anders. Da war die Herrlichkeit des Sohnes Gottes noch nicht offenbar geworden. Und deshalb war es notwendig, um Gott zu gefallen, gerecht zu sein. Das heißt, das Böse zu meiden und das von Gott Gegebene zu lieben, im Guten. Und wir haben nun darin die Rettung, nämlich indem sich die Menschen der damaligen Zeit von Gott abwandten, ihr Verlorensein. Und in dem Augenblick, wo sie sich zu Gott hinwenden, das Errettetsein. Noah wird wegen seiner Verkündigung der Errettung gleichzeitig Prediger der Gerechtigkeit genannt. Die Gerechtigkeit lag darin, dass die Menschen umkehren sollten von dem Weg, von jenem Weg, den sie gingen, um den Weg Gottes zu gehen. Und das war im Zeichen und in den Augen Gottes Gerechtigkeit, denn Noah wurde gerettet, weil er in den Augen Gottes gerecht war. Und weil solche den Weg des eigenen Verstandes gingen, werden solche, die nun umkamen in der Gerichtsflut, als ungerecht bezeichnet von Gott. Also jene, die in der Gerichtsflut zur Zeit Noahs umkamen, waren solche, die Gott nicht schonte, wie er damals die Engel nicht schonte, die da abfielen von der Satzung des Himmels und damit Gottes. Damals freilich wurde die Welt von der Flut überfüllt und brachte, wie wir das in Vers 5 am Ende lesen, die Gottlosen um. Es ist eine eigentümliche Ausdrucksart des Wortes Gottes, gottlos. Sie haben sich von Gott losgelöst, aber nicht erst in damaliger Zeit, sondern durch die Sünde Adams sind alle Menschen in Bezug des Losgelöstseins von Gott. Der Mensch hat sich durch die Loslösung von Gott selbstständig gemacht und hat sich durch die Loslösung über Gott gestellt, indem der Mensch den Weg der Verblendung geht, um zu meinen, den Gedankenspuren des menschlichen Verstandes folgend, den eigenen Weg zu gehen, der aber nicht zur Errettung, sondern ins Verderben führt. Und deshalb sind diese Menschen umgekommen, wie alle Menschen umkommen werden, die der Errettung durch Jesus Christus nicht Glauben schenken und die sich nicht reinwaschen lassen durch des Lammes Blut. Und dann führt Petrus in Vers 6 die nächste Situation dar und sagt, und die Städte Sodom und die Stadt Gomorra einäscherte, das bezieht sich wieder auf Vers 4, denn wenn Gott Engel nicht verschonte, dann verschont er auch Sodom nicht und Gomorra nicht, nein, er äscherte sie ein und gab sie der Zerstörung preis durch sein göttliches Urteil. Interessant ist, dass bei Noah 8 Seelen herauskamen aus dem Wassergericht und aus dem Einzelgericht waren es bei Lot nur noch 4. Es war Lot, seine Frau und die beiden Töchter Lots. Aber wir wissen, nachdem auch selbst Lot mit seinen Angehörigen herauskam, um diese von Gott gegebene Errettung zu erfahren, so erreichte dennoch die Frau die Rettung selbst nicht, weil sie verbotenerweise zurückblickte in jene Gegend, aus der sie durch die Gnade Gottes Errettung fand. Und wir wissen, dass die Frau Lots im Gericht unterwegs umkam, nachdem sie Sodom schon entflohen war. Sie erstattet zur Salzsäule. Nun heißt es, er äscherte Sodom und Gomorra, die zur Zerstörung verurteilten, indem er sie denen, welche gottlos leben würden, als Beispiel hinstellte. Damit wird offenbar, dass die Menschen der heutigen Zeit an Sodom, an Gomorra ein furchtbares Beispiel haben. Gott stellt dieses Beispiel des Gerichts hin. Gott kann die Menschen nicht ungerichtet dahingehen lassen. Einfach deshalb nicht, weil der Mensch in der Sünde von Natur aus im Gott oder gegen Gott kriegerischen Zustand sich befindet. Denn Sünde ist Aufruhr gegen Gott. Und wir müssen uns nicht erst im persönlichen Aufruhr gegen Gott befinden, sondern allein die Sünde Adams, die auf uns ruht und liegt, die auf uns überkommen ist, genügt, und zwar absolut und vollkommen, um im Aufruhr gegen Gott gefunden zu werden. Jeder, der nun durch die Hinwendung zu Jesus Christus nicht in die Vergebung kommt, sieht Gott noch im gottgemäßen Aufruhr gegen Gott. Und einem aufrührerischen gegen Gott kann von Seiten Gottes nur und allein nur durch die Zeichen des Gerichts geantwortet werden. Deshalb führt Gott jeden Einzelnen in die Entscheidung, entweder Annahme der Errettung durch die dargebotene Gnadenhand Gottes oder Verdammnis durch das vorgezeichnete Gericht, das über jeden einzelnen Menschen kommt, der dem Gesetz Gottes nicht gehorcht. Wir wissen, dass wir außer in Jesus Christus keinerlei Vergebung haben. Und deshalb rufen wir die Menschen auf, zu Gott zu kommen, zu Jesus Christus zu kommen, weil Gott ihn, den Sohn Gottes, zum Mittler gemacht hat. Den Mittler, Jesus Christus, der nun in den Riss getreten ist und durch sein Opfer, das vor Gott annehmbar war, in der Annehmung Vergebung seiner Sünden empfängt. Es gibt in keinem anderen das Heil, sagt Gottes Wort. Deshalb gibt es auch nicht in Menschen Vergebung, die vor Gott zählen würde, sondern Vergebung haben wir allein im Blute des Lammes durch Jesus Christus, weil der Vater im Himmel ihn zum alleinigen Opferlamm und zum alleinigen Gegenstand der Versöhnung gesetzt und gestellt hat. Sie sind uns als solche, als Beispiel hingestellt, damit solche, die gottlos leben, gewarnt sein sollen, weil es ihnen in gleicher Weise ergehen wird, wie jenen, die im Zeichen des Gerichts umkamen. Die Engel, in Vers 4, von denen Gott sagt, dass Engel sie nicht schonte, dann die alte Welt unter Noah, bis auf die 8 Seelen im Gericht der Sintflut umkamen, dann Vers 6, aus den Städten Gomorra und Sodom jene 4 Seelen aus dem Gericht herauskamen, bei dem dann unterwegs noch die Frau Lot umkam, weil sie nicht glaubte den Worten des lebendigen Gottes. Frau Lot erstattet zur Salzsäule und ist damit ebenso ein Zeichen des Gerichts für solche, die nicht entfliehen werden, auch selbst wenn sie aus Sodom oder Gomorra selbst herausgekommen sind. Gott hat allen denen, die dem Evangelium nicht geglaubt haben, ein kommendes Gericht verheißen, und wir müssen aufpassen, dass wir in der Verkündigung des Evangeliums nicht allein die Liebe Gottes verkündigen, die zwar jene elementar positive Seite Gottes bestätigen, nämlich die rettende Liebe Jesu, nicht, dass Gott ein Gott der Liebe ist und so viel Augen zudrückt, wie wir das im Propheten Hesekiel finden, inwendig und auswendig voller Augen, nein, so nicht. Weil Gott ein Gott ist, der alles sieht, deshalb drückt er kein Auge zu. Er hat selbst seinen eigenen Sohn nicht verschont, sagt Gottes Wort, und hat das vollkommene Gericht über ihn kommen lassen, weil Gott ihn, seinen Sohn, dazu gesetzt hat, das wahrhaftige Opfer, Lamm, darzustellen. Und wenn Gott seinen Sohn nicht geschont hat und hat Engel nicht geschont und hat die Menschen der damaligen Zeit Noahs nicht geschont, und er hat auch nicht geschont in den Städten Sodom und Gomorra als ein offenkundiges Zeichen, dass Gott gerecht ist Und durch seine Gerechtigkeit er Gericht übt an all dem, das nicht versöhnt ist, so wird er auch an uns das Gericht nicht vorübergehen lassen, als ein offenkundiges Zeichen der Gerechtigkeit des Herrn. Vers 7. Den gerechten Lot rettete er, der durch den ausschweifenden Wandel der Ruchlosen oder der Gottlosen gequält wurde. Dieser Gerechte wurde gequält durch das, was er sah und hörte, Tag aus, Tag ein, und nämlich in der Stadt Sodom. Und Gottes Wort bestätigt ihm, dass seine gerechte Seele gequält wurde durch ihre gesetzlosen Werke. Das ist eine furchtbare Angelegenheit. Aber wir wissen, dass Lot nicht unschuldig an der Qual seiner gerechten Seele war. Denn das Wohnen in Sodom war seine persönliche Entscheidung. Als er sich damals von Abraham trennte, da gab Abraham ihm die Entscheidung, zu wählen, zur Rechten oder zur Linken zu gehen. Abraham sagt, gehst du zur Rechten, dann gehe ich zur Linken. Gehst du zur Linken, gehe ich zur Rechten. Er wollte keinen Streit haben zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots. Und deshalb gab er ihm, dem Lot, freie Laufbahn zu entscheiden, die besten Stücke der Niederung jenes Flusstales zu wählen. Und Lutsch blickt in die Ebene und sieht in der Ferne das wunderbare, fruchtbare Land bis hin nach Sodom und er erwählt das dem menschlichen Auge Sichtbare und Vorteilhafte und durch die Wahl des Sichtbaren gerät er selbst in den Sog Sodoms und wir finden ihn dann kurz später im Tore Sodoms sitzen. Geschäfte treibend. Er war einer dieser Bürger jener Stadt geworden und Sodom musste von Gott her ins Gericht geführt werden, schon vor der Zeit. Warum denn? Weil in Sodom Dinge geschahen, die wir nachher noch beschrieben haben. In Sodom geschahen Dinge, die das Gericht vorzeitig eintreffen ließen. Nun lesen wir in Vers 9, der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichts und bestraft zu werden. Nun, wir haben hier in diesem einen Vers eine gewaltige Mitteilung. Zunächst haben wir zwei Kategorien, Gottselige und Ungerechte. Interessant ist, dass die Gottseligen nicht in Verbindung stehen mit Gericht, sondern nur mit Versuchung. Die Gottseligen werden in die Versuchung kommen, aber aus der Versuchung gerettet werden. Und die Ungerechten werden den Tag des Gerichts erleben, um bestraft zu werden und nicht herauszukommen. Also die Ungerechten kommen ins Gericht, nicht umgekehrt. Es gibt Gläubige, die legen das auch umgekehrt aus, dass die durch Gott Gerechtfertigten auch ins Gericht kommen. Wir sollten solche Lehren von uns stoßen, weil sie nicht mit der Lehre des Neuen Testaments übereinstimmen, weil Jesus Christus ganz klar in Johannes Kapitel 5, Vers 24 gesagt hat, wer an den Sohn Gottes glaubt, kommt nicht ins Gericht. Jesus Christus hat stellvertretend für solche, die zu ihm kommen, das Gericht getragen. Wir sind dem Herrn dankbar, dass Jesus Christus im Werk vom Kreuz alles für uns vollbracht hat. Er hat alles getan, was wir brauchen, um die absolute, die vollkommene Rettung zu haben, die noch sicherer ist, als die Rettung allein bei Noah auf dem Wasser. Denn Noah war noch im Zeichen des Gerichts, obgleich er nicht im Gericht war. Lot ist in Verbindung mit dem Gericht, weil er im letzten Augenblick aus Sodom herausfliehen konnte in Eile, hingegen die Kinder Gottes heutiger Zeit sich nicht beeilen brauchen hinsichtlich ihrer Errettung. Sie liegt absolut in den Händen dessen, der sie erkauft hat, Jesus. Der Jesus hat uns verheißen, dass wir nicht ins Gericht kommen. Das wäre absolut gegen das Wort des Herrn, wenn Gott auf der einen Seite Jesus für uns ins Gericht schickt und damit Jesus Christus unser Gericht auf sich nimmt, dann kann er uns nicht zum zweiten Male ins Gericht stecken. Dann hätte Jesus Christus kein Gericht auf sich genommen. Dann wäre es eine unvollkommene Sache gewesen. Denn wir müssen eines bedenken, dass das nächste Gericht, das verheißen ist, über diese ganze Welt sich vollziehen wird, bei dem am Ende Menschen nicht mehr übrig bleiben werden, ebenso wie die vorgebildeten Zeichen des Gerichts in der Sintflut keine übrigen außer der 8 geretteten Seelen mehr erkennen gab. Die Gottseligen vermag der Herr nicht aus dem Gericht heraus zu retten, weil die Gottseligen mit Gericht nichts mehr zu tun haben. Er vermag sie zu retten aus der Versuchung. Hingegen die Ungehorsamen, die Ungerechten, er vermag sie aufzubewahren auf den Tag des Gerichts, um dort die Strafe Gottes an sich zu erleben. Wir können ganz klar erkennen, dass alles das, was nicht im Blute des Lammes sich hat retten lassen, vor Gott absolut unerlöst ist. Es ist unerlöst auch dann, wenn es vom Evangelium der Gnade nichts gehört hat. Wir sind als Menschen ohne Blick für die Bibel, Gottes Wort, gern geneigt, Gott Ungerechtigkeit anzulasten. Und zwar darin, dass wir sagen, wenn die, die das Evangelium nicht gehört haben, auch gerichtet werden, dass Gott ungerecht sei. Das stimmt aber nicht. Wir müssen die Ausgangsposition der Menschen betrachten, dass alle Menschen verloren sind und keine Hoffnung mehr haben, außer der Wege, die Gott gezeigt hat, durch Jesus Christus, den Weg des Heils, der Erlösung und Errettung zu gehen. Jeder, der nun Zuflucht nimmt zu Jesus, dem Herrn, dem alleinigen Retter, der nicht anerkannt sein will von uns, sondern der in uns wohnen will, das ist eine andere Sache. Jesus Christus will nicht von uns anerkannt werden als Sohn Gottes oder als Heiland oder als Sohn des Menschen. Um diese Anerkennung ist Gott nicht verlegen. Er ist und bleibt Sohn Gottes, auch wenn wir ihn nicht anerkennen, genauso wie wir ihn anerkennen. Bei der Errettung, die wir in Jesus haben, geht es um absolut andere Bezüge. Es geht darum, dass wir ihn in unser Herz einlassen und uns überführen lassen von Sünde und Gericht. Von Sünde deshalb, weil er für uns Sühnung getan hat. Sühnung für eine ganze Welt. Für dich und für mich und für all solche, die das Evangelium auch nicht gehört haben. Er hat Sühnung getan für alle und damit können alle zu Jesus kommen. So groß und so gewaltig ist die Errettung in Jesus, dass alle kommen können. in 2. Thessalonicher 1 haben wir nun die zwei Kategorien, die verloren gehen. Ich möchte noch einmal sagen, das entspricht nicht irgendwelcher menschlicher Weisheiten, sondern der Mitteilung des Wortes Gottes. 2. Thessalonicher Kapitel 1, in Vers 8, wo es heißt, wenn der Herr Jesus vom Himmel wiederkommen wird, mit den heiligen Engeln in der Macht Gottes, im flammenden Feuer, das ist das Gerichtsfeuer, wenn er Vergeltung gibt, solchen, die Gott nicht kennen. Die haben also Gott nicht gekannt, aber wegen der Unversöhntheit in ihrem Leben und der Entscheidung zur Sünde hin und der in ihm wohnenden Sünde und des Nichtsuchenwollens Gottes, wird Gott Vergeltung geben denen, die Gott nicht kennen. Aber auch den anderen, die das Evangelium des Herrn Jesus gehört haben und diesem Evangelium nicht gehorchen. Das sind die zwei Gruppen Unerlöster. Sie werden getroffen, der eine wie der andere, durch die Zeichen des Gerichts des vom Himmel kommenden Herrn Jesus. Dann wird noch gesagt, in Vers 10, dass er gar nicht allein kommt. Er kommt in der Herrlichkeit des Vaters und er wird bewundert in seinen Heiligen, das sind die Kinder Gottes, sein Leib, weil hier der geistliche Christus gemeint ist, der die Herrlichkeit des Vaters ausmacht. Nicht allein der Kopf, das Haupt, sondern die Gesamtheit des Christus wird zum Gericht kommen am Tage des Gerichts. Wir haben in Psalm 34 ein wichtiges Wort. Vers 19. Psalm 34, Vers 19. Da wird von solchen geredet, die in den Augen Gottes gerecht sind, weil sie von der Rettung Gebrauch machten. Und da heißt es in Vers 19, viele sind der Widerwärtigkeiten des Gerechten. Aber aus allen denselben errettet ihn der Herr. Aus allen, nicht nur aus einem Teil, nicht nur aus einigen. Die Übersetzungen haben verschiedene Versangaben. In der lutherischen Übersetzung Vers 20 wird offenbar, dass wir als solche, die gerechtfertigt worden sind durch Glauben, in dieser Welt viele Widerwärtigkeiten haben. Wer von uns hätte noch keine Widerwärtigkeit gehabt? Hier geht es aber nicht darum, dass uns die Schuhe kaputt gehen. Das sind keine Widerwärtigkeiten. Sondern hier steht es in Verbindung mit errettet werden. Und das heißt, Widerwärtigkeiten sind solche Geschehnisse, die uns aufhalten wollen in dem Lauf hin zu unserem Gott, hin zu dieser Errettung. Alles das, was uns aufhalten will, sind Widerwärtigkeiten. Sie stehen wider uns. Nun, letztlich kann uns nichts aufhalten, weil geschrieben steht, wenn wir versöhnt sind und Gott für uns ist, wer will dann wider uns sein? Letztlich nicht. Sie hemmen uns, insofern wir uns um die Dinge der Hemmnisse einlassen. Aber wir wissen, dass Jesus Christus für uns am Kreuz letztlich all die Dinge der Hemmnisse überwunden hat. Auch der Überwindung all der Hemmnisse, all der Hemmungen, die uns entgegengeworfen werden durch die Verschlagenheit des Feindes, der in großer List einhergeht, uns in irgendeiner Form zu prüfen und er versucht, den wundesten Punkt an uns ausfindig zu machen, um da nun eingreifen zu können. Solche, die nun ins Gericht kommen, werden bestraft und ganz besonders solche, oder aber die, welche in der Lust der Befleckung des Fleisches nachwandeln und darin Gott oder Herrschaften Herrschaft verachten. Das nimmt wieder Bezug auf Sodom. Die in der Lust der Befleckung des Fleisches Gericht erlebten zu Lebzeiten. Die mussten gar nicht erst warten, bis sie gestorben sind, sondern an ihrem lebendigen Leibe erlebten sie Gericht. Die in der Lust des Fleisches Gott verleugnen, Gott verachten. Wir sehen jetzt, was in den Augen Gottes die Lust des Fleisches ist. Es ist Gottes Leugnung, Gottes Verwerfung. Sie verachten die Herrschaft Gottes. Es sind solche, die verwegen sind. Sie sind eigenmächtig. In eigener Macht reden sie, obwohl sie keine Macht haben. Das sagt gleich der nächste Vers. Sie erzittern nicht einmal, die Herrlichkeiten, die Herrlichkeit Gottes zu lästern, während die Engel, die nun an Stärke und Macht ja viel größer sind als Menschen, die Gott lästern durch ihren Wandel, diese Engel sind größer, gewaltiger, mächtiger in all dem, was sie umgibt, denn die Engel sind ausgerüstet mit großer Macht, mit gewaltiger Macht, die Gott ihnen gegeben hat. Da kommen wir Menschen nicht mit. Ich möchte mich nicht mit solch einem Engel in irgendeiner Form einlassen. Das hat Jakob getan, am Jabok, am Kniel. Der hat mit solch einem Engel einen Kampf gehabt. In der Morgenstunde rang er mit einem. Warum er sich mit dem Engel angebunden hat, das sagt die Bibel nicht. Aber wir können es annehmen, dass er noch im Fleische war. Dass er einen fleischlichen Kampf führte, denn er führte nämlich diesen Kampf im Fleische mit einem Geistwesen, einem Engel. Und dann hat es dem Engel, ist es dann zu dumm geworden, da hat er ihm die Spannsehne gezerrt. Seit dieser Zeit ging Jakob lahm. Er lahmte sein ganzes Leben. Im Gedenken, dass er im Fleische mit einem Engel den Kampf aufnehmen wollte. Die Kinder Israel haben dann über Jahrhunderte hinaus jenes Teil der Spannsehne nicht mitgegessen. In Erinnerung, was an ihrem Vater Jakob geschah. Es war ein stilles Gedenken. Es ist interessant, dass diese gewaltigen Begebenheiten in der Mitteilung des Wortes Gottes immer auch einen großen und gewaltigen Hintergrund aufweisen. Weil Jakob fleischlich war, wir wissen, dass er ein vielgeliebter und ein Segensträger Gottes war, dieser Jakob. Ich habe ihn lieb, weil er mir Vorbild ist in vielem, weil Gott ihn gesegnet hat, weil wir nicht zum Segen gekommen wären ohne Jakob. Deshalb haben wir ihn lieb. Wir haben ihn lieb, weil Gott ihn lieb hatte. Deshalb lieben wir ihn. Aber es erging Jakob so ähnlich wie uns. Wir sind deshalb nicht mächtiger im Geiste Gottes, weil wir noch viel Fleischeskampf an uns haben. Weil uns das Fleisch zu schaffen macht. Ich möchte gern den sehen, der sagt, ich bin perfekt, ich habe das Fleisch überwunden, es macht mir nichts aus. In keiner Richtung. Ich habe alles das, was Fleisch ist, töten lassen durch Christus. Ich würde es ihm nicht abnehmen. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber solange wie wir selbst im Fleische sind, werden wir keinen Sieg über dem Fleische in absoluter Weise haben, sondern das ist den Kindern Gottes in des Himmels Herrlichkeit aufbewahrt, dort den Sieg über das Fleisch zu haben, weil sie nicht mehr im Fleische sind. Diese die nun Gott verachten, die Herrschaft Gottes, die Herrlichkeiten lästern. Und da heißt es nun Engel, die nun doch viel mehr Macht und Stärke haben als solche, die wagen nicht einmal ein lästerndes Urteil wider diese, die da frech sind und kühn gegen Gott. Mit diesen Engeln wird offenbar, dass es sich hier nicht um abgefallene Engel, sondern um Lichtengel handelt. Denn die abgefallenen Engel lästern ja. Während diese hier nicht lästern. Also sind Lichtengel, die hier gemeint sind. Sie haben kein lästerndes Urteil gegen die lästernden Menschen vor dem Herrn. So vorsichtig sind die. Warum denn? Weil die Engel auch sehen, dass die Menschen, wie sie, aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen sind. Deshalb unterstellen sie sich dem Schöpferwillen Gottes und bringen gegen diese vor dem Herrn, ihrem Gott, keine Last gegen die Menschen. Zum Ausdruck. Diese aber, die nun die Herrschaft und die Herrlichkeiten verlästern, empfangen eben auch das vorgezeichnete Gericht, von dem wir in den einzelnen Mitteilungen lesen und hören. In der Ordnung, sei es bei oder in der Zeit Noahs, sei es im Gericht Sodoms, oder sei es in heutiger Zeit, die nun sogar so weit gehen, was die in Sodom gar nicht getan haben. Die lästern heute Gott und die Herrschaft Gottes und die Herrlichkeit Gottes. Das ist eine gewaltige Sache. Sie sind sich aber nicht bewusst, was auf sie zukommt. Das gewaltigste, das größte Gericht aller Zeiten kommt auf sie zu. Jetzt sehen wir auch, wie wichtig es ist, von diesem kommenden Zorngericht Gottes errettet zu werden, indem wir die Liebe Gottes annehmen für uns, um geborgen zu sein in dieser gewaltigen Rettungsarche jener kommenden Zeit Jesus. Wir freuen uns, dass wir in Jesus eine absolute, eine immerwährende, eine bleibende Rettung haben, bis wir in des Himmels Herrlichkeit sind. Wir freuen uns über diese Mitteilung und auch in der nächsten Stunde wird über diese Menschen, die die Herrschaft, die Gottesherrschaft und seine Herrlichkeit verlästern, was mit ihnen geschieht. Sie zeichnen sich aus durch nicht vorhandenes Leben aus Gott. Es sind solche, die vorlängst aufgezeichnet sind zum Gericht. Weil sie den Weg der Errettung nicht gehen und nicht gehen wollen. Es ist nicht schwer, den Weg der Verdammnis zu gehen. Das möchte ich schon sagen. Wisst ihr, was man da tun muss? Gar nichts. Um verdammt zu werden für alle Zeiten, braucht man gar nichts zu machen. Man lässt sich einfach hintreiben, was einem beliebt. Hinsichtlich unserer Vorstellungen, was wir gern mögen, das tun wir. Das heißt, wir folgen uns selbst, weil nicht Christus die Herrschaft ist, die hier genannt ist, sondern wir. Wir haben nicht Christi Sinn zu berücksichtigen, wenn wir verloren gehen wollen, sondern es genügt, unseren eigenen Gedanken zu folgen. Denn auch unsere Gedankenwelt von Natur ist versündigt, wie der alte Adam, der in Sünde geratene Mensch von der Erde. Das Fleisch. Zu diesem übereigneten und für das Gericht Gottes bestimmten Fleische des alten Adam gehört auch absolut unsere Gedankenwelt des Verstandes. Und deshalb sind Gericht Menschen, solche, die nicht glauben, was Gottes Wort sagt. Weil sie nicht das tun, was Gott redet, sondern sie sind solche, die die Herrschaft Gottes verlästern, indem sie das tun, was ihr Verstand sagt. Und hinsichtlich des Verstandes sagt Gottes Wort, dass er verfinstert sei. Nun, was kann aus einem verfinsterten, von Satan beherrschten Verstande kommen? Nichts anderes als das, in dem sich auch Satan selbst bewegt, nämlich im ewigen Gericht. Und damit belügt und betrügt er die Menschen, die, von denen er nicht will, dass sie die von Jesus Christus dargebotene Errettung annehmen und somit Gerichtsmenschen sind. Ich möchte einmal auch eine Frage stellen. Was sind die Umstände, Vers 7, wenn wir in der Zeit des Gerichts von dem, was wir um uns haben und sehen und hören, nicht mehr gequält werden? Lot wurde in dem, was er sah und hörte, täglich gequält. Und das, was er sah und hörte, waren die Verhaltensweisen, die Worte und die Handlungen der Leute von Sodom als Gerichtsmenschen. Wir wissen, dass wir heute eine Menge Gerichtsmenschen um uns haben. Sie reden Worte und die Frage an uns ist, quält uns das oder nicht? Eine Frage. Oder haben wir uns dran gewöhnt? Das sind ganz ernste Dinge, Geschwister. Haben wir uns an jene Gerichtszeichen und an die Gerichtssprache der Ruchlosen gewöhnt oder nicht? An ihrem Treiben des Gerichts. Dort, wo die Spötter sitzen. Glückselig, wer nicht, heißt es im Psalm eingangs. Wer nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Wir wissen, dass auch die nächsten Wochen sehr viel Spott hier in Deutschland gegen Gott auslösen. Bist du frei von diesem Götzendienst? Oder liebst du das noch? Oder wird deine Seele nicht gequält? Wenn nicht, dann tu mal Buße, damit sie wieder gequält wird, damit dein Herz sich nicht mit den Zeichen des Gerichts verbinden.
Lesen in Hebräer 5, wie der Jesus sich gequält hatte und abgemüht hatte. Hebräer 5, Vers 6. Heißt es, wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und er hat in den Tagen seines Fleisches bitter und flehend mit starkem Geschrei und Tränen den dargebracht, der ihn vom Tode retten konnte, und ist auch gehört und befreit worden von dem Zagen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt und so zu Vollendung gelangt, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott zubenannt, hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Sie glauben in diese Richtung hinein jetzt einfach, das Bild von Jesus, wie er gelitten hatte um uns letztlich, um uns gebetet hatte. Und das soll wirklich offenbar werden. Das ist mir auch in den letzten Tagen so wichtig geworden, dass einfach der Jesus uns noch eine Last schenken kann, auch viel mehr, und dass wir uns da wirklich nicht verbinden mit der Sünde. Und ich habe auch zu mir gebetet, dass wir einen wirklichen Hass gegen die Sünde bekommen, nicht nur mit unserem Verstand, sondern wirklich mit dem Herzen. Und dass uns oft so wenig Schmerzen bereitet, wenn eine Sünde geschieht. Und ich glaube, wir müssen uns da wirklich beugen.
Jerusalem. Und er weinte einmal auch über den Unglauben und über den Zweifel, den die Menschen haben. Im Johannesevangelium, da ist die Geschichte von Lazarus, der auferweckt wird. Ich weiß aber nicht genau, ob das hinter uns sehen kann. Und da steht in der Vers 35. Jesus vergoss Tränen. Doch nicht darüber, dass sein Lazarus auferwecken wollte. Er wusste ja, dass er ihn auferwecken würde, dass er wieder leben würde. Sondern vorher hat er ja mit der Martha gesprochen, hat ihren Unglauben gesehen. Und auch derer, die um Martha herum waren, weil sie nicht geglaubt hatten, dass ihm von Gott hier alle Macht gegeben war, auf diesen Lazarus wieder aus dem Tode zu holen. Und vielleicht auch als Sinnbild auch für den Unglauben in der Zeit, weil er wusste, dass er der Sohn Gottes war und die anderen es nicht wahren wollen.
Danke jedenfalls dafür, dass dein Jesus mit, dass die Sünde den Tod herbeiführt. Denn letztlich war der Tod ja ein Zeichen dafür, dass eben der Lohn der Sünde der Tod ist und dass er der Sünde der Menschen wegen hier weinte, weil sie den Tod und so viel Leid zur Folge hat.
Das ist eine furchtbare Sache, nicht wahr? Wenn Gott seinen Sohn gesandt hat und hat uns noch das Opfer gebracht, weil wir nicht in der Lage waren, ein Opfer zu bringen, weil wir keins hatten, was wollten wir denn schon bringen, was vor Gott annehmen gewesen wäre? Überlegen wir uns mal, was hätten wir können Gott bringen, was sein Herz erfreut hätte? Hatten wir denn überhaupt? Was überhaupt der Annahme würdig war, ein Opfer bringen, was sollten wir denn bringen? Uns selbst konnten wir nicht bringen, wir waren total in Sünden verkommen. Nun, dieses Tierblut im Alten Testament, von dem steht geschrieben, das kann nimmer mehr Sünden vergeben. Da war nur Stundung der Sünden Schuld drin. Also war da auch nichts drin. Was wäre denn noch da gewesen? Wir sehen, dass wir nichts hatten. Und daher kommt uns Gott zu Hilfe und er beschenkt uns durch ein Opfer, das er selbst gibt, das aber in seinen Augen den Wertbestand hat, angenommen zu werden, weil wir nichts hatten. Stellvertretend. Gott das Opfer. Und dann lästern sie wieder Gott. Damit das Opfer nicht wirksam wird an ihnen, zur Errettung. Ich wüsste nicht, was Gott noch tun sollte und tun könnte, um den Menschen noch etwas näher zu bringen. An sein Herz. An die Erlösung. Ich wüsste nicht, was Gott noch tun könnte. Ich bin davon überzeugt, dass Gott alles getan hat in Christo Jesu. Die Frage ist, ob wir wollen. Und ich glaube, daran scheiden, errettet sein und verloren gehen. Ob wir wollen. Denn jemand, der errettet sein will, der wird errettet. Wir können nicht sagen, dass jemand nicht errettet sein wollte, der wäre es geworden und einer umgekehrt. Das gibt es wohl nicht. Wir empfangen und erleben und erfahren alles das, was wir haben wollen. Das ist ganz klar. Das geht den Männern wie den Frauen. Wenn irgendwo eine schöne Krawatte ist, die wollen wir, dann kaufen wir sie. Warum? Warum komme ich in Besitz dieser? Weil ich sie will. Da wird noch nicht mal gefragt, wie viel sie kostet. Weil ich sie will, deshalb bekomme ich sie. Bei den Schwestern genauso. Weil wir es wollen, und so ist es auch mit dem ewigen Leben. In dem Augenblick, wo wir Leben aus Gott wollen, dann bekommen wir es. Wir bekommen es nur dann nicht, wenn wir einen Weg von Ja-Nein gehen. Wenn wir gern errettet sein möchten, gehen aber den Weg der Verdammnis oder der Lust dieser Welt. Dann bekommen wir es eben nicht. Weil Gott keinen Kompromiss machte. Gott hat auch mit seinem Opfer, Jesu, keinen Kompromiss gemacht. Ich habe noch nichts gelesen. Gott hat seinen Sohn kompromisslos in den Tod geschickt. Und zwar in aller Härte, dass selbst Gott ihn verlassen musste. Die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott musste unterbrochen werden. So kompromisslos. Nur wir versuchen, vielleicht noch irgendwie ganz sanft, mit fesselnden Worten Kompromisse mit der Welt einzugehen. Vielleicht haben wir sogar Bibelstellen dafür, die wir heranziehen zum Beweis unserer vorgetäuschten Heiligkeit, weil wir noch die Weltform lieben, von denen es heißt, habt sie nicht lieb, noch was in ihr ist. Und der Herr möchte uns Gnade schenken, dass wir das Recht erkennen, dass wir dieses Erkennen haben. Will ich überhaupt errettet sein? Und dann lass uns den Weg kompromisslos gehen. Und wenn ich ihn nicht gehen will, dann gehe ordentlich den Weg der Verdammnis. Paulus sagt, dann sind wir ja die Elendesten. Wenn es keine Auferstehung gäbe, dann wären wir ja die Elendesten der Elenden. Dann hätten wir auf gewisse fleischliche, genüssliche Vorteile verzichtet in dieser Welt. Und dann gäbe es keine Auferstehung. Das wäre ganz furchtbar. Aber eines sage ich, das stellt er dann klar. Christus ist auferstanden aus den Toten. Er wusste es sehr genau. Er hatte Verbindung mit diesem lebendigen Gott. Er war Zeuge. Er selbst war dem Herrn begegnet als der letzte der Apostel, die das Zeugnis jener Apostel hatten. Sie mussten dem Herrn begegnet sein. Aber doch schon heute. Indem er sie denen, welche gottlos leben würden, als Beispiel hinstellte, dass sie im Umkommen. Gedenke daran. Gedenke daran.
Ja, aber zu wem spricht denn?
Ich glaube, dass es so ist, wenn es hier ein prophetisches Wort ist, das mit Israel betrifft, und das würde heute zu weit gehen, das hängt mit Haman und zusammen und die ähnlichen Dinge, wo sie denn hinfliehen. Und in dieser Richtung läuft das. Ich glaube, dass es heute ein bisschen weitergehen würde, ich glaube, das abzulegen. Ich weiß nicht, ob
du das meinst. Nein, das ist ganz einfach. Das lesen wir, an wem er das geredet hat, in Vers 20. Das waren solche, die nicht gerettet waren.
Nee, weil das stimmt nicht. Er sprach fast Vers 22. Er sprach aber zu den Jüngern.
Schon, aber das geht in Vers 20 los. Da waren die Pharisäer mit dabei. Dass die Jünger verdammt würden, dafür, das war deine Exegese.
Nee, du, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gefragt, warum sagt er zu den Jüngern, gedenket an das Lots Wahl. Ich habe überhaupt nicht ausgelegt.
Ja, nun, es sind die Pharisäer waren dabei und dann kommt die Auseinandersetzung mit den Pharisäern und dann erklärt er hinwendend zu seinen Jüngern die Situation. Und da geht er auf Noah und Lot ein und sagt dann, gedenket Lot 2. Letzten Endes waren die Jünger ja die, die bestimmt waren, die Warnung des Gerichts durch Verkündigung hinauszutragen. Und ich glaube, dass es auch für uns, obwohl wir errettet sind, ist Lot 2 immer noch eine Warnung. Auch für uns. Ja? Wir können nicht sagen, dass das nicht auf uns Bezug hätte. Das können wir nicht sagen. Diese Frau Lot hatte Verbindung mit der Welt. Sie hatte Weltsinn, von der Johannes sagt, wir sollen sie nicht lieb haben. Und sie bekam verboten, nicht zurückzuschauen. Und da war sie gefordert im Glauben. Wenn sie geglaubt hätte, wäre sie gehorsam gewesen. Der Lot hat sich nicht umgedreht. Aber die Frau Lot hat sich doch mal umgedreht, obwohl es ihr verboten war. Das heißt, wir sind nicht als Kinder Gottes außerhalb der Glaubensbeziehungen. Gott erwartet auch von uns warnend die Einhaltung der Regeln des Glaubens, und zwar im Gehorsam. Wir können nicht sagen, wenn wir Kinder Gottes sind, jetzt können wir machen, was wir wollen. Gott hatte verboten. Und wenn der Herr Jesus verbietet, wir sollen die Welt nicht lieb haben, und wir schielen doch hin zu diesem Kappenabend, dann kann es sein, dass wir zu Fall kommen im Glauben. Nicht wahr? Deshalb ist es uns ein belehrendes Beispiel. Wir müssen deshalb nicht ewiglich verloren. Aber was den Glauben betrifft, können wir, wie die Bibel sagt, Schiffbruch erleiden.